Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Heute bei uns zu Gast Sabine Weingart, Diplom Führungsmanagement und Kursleitung für die Palliativpflege. Guten Tag, Frau Weingart.
Schönen guten Tag, Herr Scharke.
Frau Weingart, letzte Hilfe ist das Thema, das Sie bewegt. Was genau meint letzte Hilfe?
Ja genau, letzte Hilfe, eigentlich hervorgerufen durch Dr. Med-Georg Bollig, der das gemeinsam mit Andreas Heller, einem Professor in Süden Deutschland, ins Leben gerufen hat. Letzte Hilfe meint, um Sorgen von schwer erkrankten und sterbenden Menschen am Ende des Lebens, das Begleiten von Menschen am Ende des Lebens, das Begleiten aber auch von deren An- und Zugehörigen. Letzte Hilfe hat so das primäre Ziel, die Linderung von Leid und Erhaltung von Lebensqualität am Ende des Lebens.
Mhm. Ja, und das ist ja ein Thema, was durchaus, wenn Sie das Thema Linderung von Leid ansprechen, gibt es da eine Gratwanderung auch zwischen diesem zum Thema aktive Sterbehilfe, was dann immer sehr, sehr schnell diskutiert wird in solchen Zusammenhängen? Wie sehen Sie das?
Mhm. Sie haben recht, das wird sehr schnell diskutiert. Das ist auch schnell in den Köpfen von Menschen. Linderung von Leid meint nicht unbedingt so diesen geraden Weg. Linderung von Leid meint die Symptomkontrolle. Das heißt, die Symptome, die am Ende des Lebens, in der letzten Lebensphase oder unter einer schwerwiegenden Erkrankung auftreten, diese so weit wie möglich zu lindern und dadurch Lebensqualität zu provozieren oder herzustellen. Dass das natürlich auch da münden kann, zu sagen, Mensch, ich bin relativ schmerzarm, ich bin relativ nah noch an meiner Lebensqualität, ich habe sie zurückgewonnen, ich habe vielleicht noch Lust, ein wenig zu essen, ich habe vielleicht noch Lust, ein wenig am Leben teilzunehmen, ist meines Erachtens so dieser Weg dahin, ja, ich muss nicht irgendwo hinfahren, mir einen Trunk holen, eine Spritze, sondern ich kann mit all meinen Potenzialen am Ende des Lebens, mit all meinen Ressourcen, die mir noch unterstützend geschaffen werden, eigentlich mit Lebensqualität und Ruhe gehen.
Also das heißt, das ist dann schon an der Stelle ein anderes Konzept als das, was man dann in diesen Diskussionen immer kennt.
Was man in den Diskussionen immer kennt, wenn Sie genau hinschauen, und das ist auch mein Aspekt, warum hat ein Mensch unbedingt den Wunsch, jetzt mache ich von heute auf morgen Schluss? Das müssen wir hinterfragen, da müssen wir genau hinschauen oder sollten wir genau hinschauen. Was bewegt diesen Menschen? Bewegt ihn vielleicht den Druck, ich will keinem zur Last fallen? Das ist übrigens von mir eine Studie an 40 Leuten Befragten, die solch einen Wunsch hatten. Was ist genau dahinter mit ihren Gefühlen? Und an erster Stelle mit der Gewichtung war doch der Satz, ich möchte keinem zur Last fallen. Oder ich möchte jetzt keinen belasten mit all dem, was ich habe. Die Sätze so wie, ich habe es satt oder ich habe es leid, kam relativ spät. Also es war wirklich psychologisch hingeschaut, ein Grund, der nicht unbedingt der Grund sein muss, warum jemand sagt, ich mache jetzt unbedingt Schluss, sondern da gehört Begleitung und Unterstützung. Und genau das ist so mein Augenmerk oder unser aller Augenmerk sollte das sein.
Und jetzt ist es ja so, dass in unserem normalen Alltag, Sie sind da jetzt ja natürlich in Ihrer Arbeit tagtäglich mit konfrontiert, haben damit zu tun, sind in der Weiterbildung tätig. Mhm. Wir, die meisten von uns, ja, drücken sich so ein bisschen weg, wissen nicht so richtig, was da auf uns zukommt und wir wollen es eigentlich auch gar nicht so genau wissen, wie es bei uns selber ist, ne? Mhm. Und war das für Sie, sage ich mal, auch ein Stück weit eine Motivation, in diese Richtung zu gehen, um, nennen wir es mal so, eine Pionierin zu werden in diesem Bereich?
Pionierin, danke schön. Ja, es ist so, ich hatte auch mehrere Jahre in Afrika gearbeitet und bin dort natürlich mit Tod und Sterben ganz anders konfrontiert worden. Und das hat mich bewegt, natürlich in unserer Gesellschaft, wo Tod ja, wie Sie es auch schon gesagt haben, Tod geschwiegen wird, aufgrund unserer Geschichte auch, das muss man auch dazu sagen, Euthanasie, zwei Weltkriege. Das ist motivierend für mich gewesen zu sagen, schauen wir doch mal etwas genauer hin. Also schauen wir nicht jetzt unbedingt drauf, schauen wir doch etwas genauer hin. Was kann es geben, was uns vielleicht auch etwas motiviert, dahin zu schauen, wie sehe ich den Tod? Wie gehe ich mit Tod und Sterben um? Dass das nicht unbedingt junge Menschen machen, weil sie jetzt mitten des Lebens sind, ist rein verständlich. Aber zu vielleicht ein paar Prozente drauf zu schauen und zu sagen, ja, warum nicht? Das ist so, ja, das ist so mein Gedanke in dem Ganzen.
Hm? Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass Sie daraus ja ein Konzept gemacht haben. Also da gab es natürlich andere, die damit angefangen haben, das hatten Sie eingangs ja gesagt. Ja. Und Sie bieten jetzt ganz konkret Letzte-Hilfe-Kurse an. Also jeder, der einen Führerschein machen will, kennt das, er muss einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und Sie bieten Letzte-Hilfe-Kurse an. Und was genau passiert in einem Letzte-Hilfe-Kurs?
Sie haben es auch gerade so schön gesagt, also wenn es eine letzte Hilfe gibt, muss es, oder wenn es eine erste Hilfe gibt, muss es auch eine letzte Hilfe geben. Erste Hilfe beim Führerschein, die natürlich das primäre Ziel hat, das Überleben der Betroffenen zu sichern, während letzte Hilfe hat das primäre Ziel, das Leiden von, Lindern von Leiden. Und der letzte Hilfe-Kurs, der so mir ganz viel Freude bereitet, weil er tatsächlich genau dort einhakt, wo er einhaken soll, nämlich bei Bürger und Bürgerinnen, bei pflegenden Angehörigen. Der Kurs ist zusammengesetzt aus 4 Modulen. Das läuft in 4 Stunden ab, an einem Nachmittag. Das erste Modul ist Sterben, ist ein Teil des Lebens, also draufschauen, was ist Sterben. Das zweite ist das Vorsorgen und Entscheidungen, also Vorsorgevollmacht treffen, Entscheidungen treffen, womit man sich ja dann auch unweigerlich auseinandersetzen möchte. Das dritte Modul ist Leiden, Lindern. Und das vierte Modul besteht dann aus Sterben und dem ganzen Bestattungen. Was gibt es? Also das ist schon ein ganz kompakter Kurs, sich ganz intensiv auch damit auseinanderzusetzen. Denn Tod und Sterben besteht ja nicht, jetzt überlege ich heute mal, was bedeutet Sterben, sondern es gehört ja auch dazu, Mensch, habe ich eigentlich Vorsorgekehrungen getroffen und oder was wird denn, wie sieht denn der Sterbeprozess aus? Also das wird alles in diesen letzten Hilfekursen gelernt, genau.
Wenn Sie jetzt sagen, wie sieht denn die Frage stellen, wie sieht denn der Sterbeprozess aus? Wie sieht der Sterbeprozess aus? Also ich stelle mir vor, in meiner Fantasie, dass das natürlich auch eine sehr, sehr individuelle, ein individuelles Thema ist, wie dann jemand an seinem Lebensende, wenn es darauf zugeht, ist. Wie erleben Sie es?
Gerne frage ich ja, Mensch, wie erkennt man denn, dass ein Mensch sich dem Lebensende nähert? Und das, was ich so sagen kann, was sich am meisten stellt, ist, der Mensch hat immer weniger Interesse, am Alltag teilzunehmen. Der Mensch bleibt im Bett, das muss aber nicht nur so sein, ja. Also er ist extrem schwach, er ist müde, er ist bettlägerig, seine Bewusstseinslage ist verändert. Er hat immer weniger Lust, essen und zu trinken. Und da sind wir dann immer in dem Kursen schon richtig am Eingemachten. Essen und trinken, boah, da fällt Leben zusammen. Und wenn jemand nicht mehr isst und trinkt, ist das auch eine Sorge für Begleitende, für An- und Zugehörige. Denn wer nicht mehr isst und trinkt, ist krank. Und wer krank ist, da kann es möglicherweise sein, wenn er gar nicht mehr isst und trinkt, dass es dann dem Ende zugeht. Und das zu kommunizieren und da auch zu kommunizieren und zu sagen, ihr Angehöriger oder Zugehöriger isst nicht, weil er isst und trinkt nicht, weil er stirbt, sondern er stirbt oder stirbt nicht, weil er nicht isst und trinkt, sondern er isst und trinkt nicht, weil er stirbt. Und das oder geben Sie nicht zu viel zu essen, das kann der Mensch nicht mehr verstoffwechseln. Er hat damit eine große Last, das jetzt irgendwie noch zu verstoffwechseln, und das macht es ihm sehr schwer, von Schmerzen befreit zu sein. Genau, das zu kommunizieren. Oder das ist so dieses, wann erkennt man, dass ein Mensch stirbt? Nämlich er isst weniger, er trinkt gar nicht mehr, er hat eine extreme Schwäche, er ist müde, er ist bettlägerig, er hat eine veränderte Bewusstseinslage, er lebt im Zurückzug. Genau.
Und wenn ich das jetzt höre, was Sie sagen, dann bieten Sie mir als Angehörigen, wenn ich das mache oder auch wenn ich mich einfach dafür interessiere, ja, so einen Perspektivwechsel an. Verstehe ich das richtig?
Ja, Ja, nämlich den Perspektivwechsel einzunehmen, da sein, dabei sein und auszuhalten. Und vielleicht auch den Blickwechsel, den Perspektivwechsel vorzunehmen. Wenn ich jetzt dabei bin und aushalte und halte, was kann ich aber tun, was für den Betroffenen oder für uns im täglichen medizinischen Bereich, was können wir wirklich tun, Dinge anzubieten, die in Kleinigkeiten bestehen, vielleicht die Hand zu halten, vielleicht ein ganz kleines Stück Erdbeere nachzufragen, Biografiearbeit, was hat er gern gegessen, was hat er gern getrunken, hat gern Weißwein getrunken, ja, dann nehmen wir eine Sprühflasche, weil er gar nicht mehr schlucken kann und sprühen vielleicht etwas Weißwein auf die Lippen oder, wissen Sie, das ist jetzt nur mal so ein Auszug aus dem Ganzen. Ich sage immer, das, was Sie tun können, wissen Sie eigentlich, aber es muss wieder geweckt werden und neu angeboten werden, um es auch umzusetzen.
Also Sie sprechen davon, dass wir grundsätzlich als Menschen mit einer gewissen Intuition auch beschenkt sind?
Ja, unbedingt. Unbedingt sind wir mit einer gewissen Intuition beschenkt und diese aber wieder wachzurufen und diese auch den Mut zu haben, zu sagen, ach, das mache ich jetzt einfach mal und jetzt frage ich mal. Also Biografiearbeit, oberstes Gebot. Oder bei veränderten Berührungssinn, gerade wenn ein Mensch stirbt, oder veränderte Atem- und Kreislauftätigkeit, oder das immer weniger Ansprechen auf Ansprache, da vielleicht mit basaler Stimulation zu arbeiten, mit vielleicht Musik, was er gern gemocht hat, und mit vielleicht einfach nur die Hand leicht zu streicheln, zu massieren, das steckt eigentlich als Potenzial, als unbedingtes Potenzial, in ein jedem von uns. Nur das anzusprechen und zu sagen, Mensch, trauen Sie sich das jetzt? Würden Sie das jetzt tun? Ist spannend.
Jetzt erleben wir ja die Situation, sag mal grundsätzlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich bin in meiner normalen häuslichen Umgebung, dann könnte ich mich möglicherweise vielleicht noch mehr trauen, als das eben in einem Krankenhaus der Fall ist. Und wir wissen ja, statistisch gesehen, auch wenn der Wunsch da ist, jeden, den Sie fragen, der wird Ihnen sagen, ich möchte gerne im Kreise meiner Angehörigen und am liebsten auch zu Hause versterben. Die Realität ist anders. Über 50% der Menschen beenden das Leben im Krankenhaus, ja. Richtig. Und da bin ich natürlich dann mit dieser ganzen, naja, zum Teil Apparatemedizin halt auch konfrontiert, auch als Angehöriger, und möglicherweise werde ich auch vom medizinischen Personal ein Stück weit, in Anführungszeichen, sage ich das mal so, entmündigt, ja, mit dem, was ich machen kann. Also wie kann ich mich da verhalten, um für mich auch, sage ich mal, ja, diesen Abschied würdig zu begleiten?
Sie sprechen den demografischen Wandel an und das ist genau das Thema, wie viele Menschen wünschen sich, zu Hause zu sterben, und wie sieht die Realität tatsächlich aus. Das ist teilweise schwierig zu handhaben. Und jetzt treffen Sie genau mit einer Lanze in mein Herz, weil ich hatte vor vielen Jahren im Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung, ich kann es sagen, im Marienkrankenhaus in Kassel, mit vielen Kollegen auch den palliativmedizinischen Konziliardienst implementiert und auch die ethisch-klinische Fallbesprechung, weil es mir wichtig war, als Pflegekraft genau zu sagen, also wenn wir den demografischen Wandel so betrachten, muss unbedingt in den Krankenhäusern diese Mission entstehen, nämlich Pflegekräfte zu motivieren, zu animieren, gerade in solchen palliativen Kontexten auch arbeiten zu möchten und arbeiten zu wollen. Das hat tatsächlich geglückt. Das war eine Punktlandung. Darüber bin ich auch immer noch ganz glücklich. Und das läuft auch bis heute. Meine Mission und meine Vision wird bis zuletzt bleiben. Und das kommuniziere ich an verschiedenen Stellen. Deswegen habe ich auch die Palliativ-Care-Weiterbildung bei uns in Kassel in der Akademie ins Leben mitgerufen und implementiert. Dass in den Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung auf den Stationen überall auch Menschen sein müssen, Palliativkräfte, die sich darum auch mit sorgen, um die Menschen, die dort sterben, und um die Angehörigen und Zugehörigen, um nicht von Entmündigung zu sprechen, sondern um Integration mit in den Sterbeprozess und selbst auch an dem Sterbeprozess in Begleitung dabei zu sein. Und da bin ich heute noch ganz glücklich, dass das dort zumindest gut läuft, dass es dort gut implementiert ist und dass es auf einer normalen Station möglich ist, sterben zu können in Würde und in einigermaßen Umsorgung. Genau.
Jetzt haben wir ja auch, sage ich mal, bei der klassischen medizinischen Versorgung geht es darum, Leben aufrechtzuerhalten, Leben zu erhalten.
Ja.
Und wenn wir jetzt die Schwelle in Richtung Palliativmedizin überschreiten, dann, so habe ich das verstanden, dann akzeptieren alle Beteiligten, dass jetzt ein Sterbeprozess stattfinden wird, früher oder später, und dieser wird begleitet, ne? Und da ist ja, da gibt es ja auch bei den Medizinern dann teilweise, so Widersprüche in sich. Die einen sagen, ja, ich muss Leben erhalten. Dann kommen wir zu solchen Situationen, wo dann über Apparatemedizin eventuell was gemacht wird, was möglicherweise weder die Person noch Angehörige wollten. Also wie bewegt man sich in diesem Spannungsfeld?
Das ist eine gute Frage. Gerade, wissen Sie, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt die Medizin, die sagt, nee, also jetzt fahren wir alles, was, also A wie alles und nicht P wie palliativ. Und gerade da komme ich wieder darauf zurück, sollte es mutige Pflegekräfte geben, die diese Palliativcare-Weiterbildung haben oder vielleicht auch nicht, die einfach aus dem Inneren heraus handeln und sagen, stopp mal, lasst uns hier genauer drauf schauen. Stopp mal, wir sind am Bett, wir erleben, hier ist jetzt eine wesentliche Unterstützung in der Sterbebegleitung oder im Sterben angesagt. Der Betroffene lehnt es ab, der möchte nichts mehr. Komm mit, ich nehme dich an die Hand, komm mit, wir schauen genau drauf. Können wir das und das tun? Können wir das jetzt absetzen? Können wir Wesentliches für den Betroffenen tun? Können wir Wesentliches auch für die Angehörigen tun? Und das zu kommunizieren, also Kommunikation auch im Krankenhaus von Pflegekraft zum Arzt, ist das oberste Gebot. Und das ist eigentlich, also Palliativcare besteht aus Mut zu kommunizieren. Und Palliativcare besteht aus Mut, auch das umzusetzen, was meine Haltung betrifft, was ich über Sterben und über Tod umsetzen möchte.
Würden Sie mich als Angehörigen ermutigen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, das oder dieses ist jetzt die richtige Entscheidung für die Person, für die ich da mit einstehe, das halt auch dann ja umzusetzen? Weil das eine ist ja der Wille und das andere ist, diesen Willen, der ja möglicherweise jetzt auch schriftlich fixiert ist in einer Patientenverfügung, aber mein Job, in Anführungszeichen Job, also ich bin ja dann in diesem Moment als Angehöriger in der Position, dass ich diesen Willen ja durchsetzen muss und muss ich ja auch relativ stark sein, oder?
Genau. Angehörige sind, wenn es noch nicht so weit ist mit Sterbeprozess oder wenn alles irgendwie gerade so anläuft oder ich sag, wo alles noch in Ordnung ist, Ihnen geht's gut und heute sagen Sie, Mensch, ich müsste mich ja auch mal drum kümmern, eine Vorsorge von oder eine Patientenverfügung und Sie nehmen sich jemanden, Ihre Partnerin oder Partner oder wen auch immer und sagen, du setzt das durch und der Partner oder der Partnerin sagt, mach ich. Und jetzt ist es plötzlich so weit, dass es jetzt wirklich darauf ankommt, ist es schwer. Es gibt Angehörige, die sagen, ich habe das zu guten Zeiten gesagt und jetzt merke ich, ich kann das gar nicht. Also erstmal ist es zu überlegen, kann ich das bis zum Schluss? Und wenn Sie es denn dann können und Sie sagen, doch, wir haben das besprochen, ich mache das jetzt bis zum Schluss, ist es meine Aufgabe, Sie zu ermutigen, dass ich Fachwissen an Sie vermittle und sage, passen Sie auf, so und so ist das jetzt, das ist jetzt so und so. Oder ich gebe Ihnen Wertschätzung, genau, Sie setzen das jetzt durch. Muss aber immer auch in meinen fachlichen Nachfragen, was hat der Mensch zu leben oder zu guten Zeiten verfügt? Was wollte der wirklich? Nicht, was wollen Sie jetzt, sondern was will der oder die? Und das zu ermitteln, das rauszubekommen, ist die erste Säule. Die zweite Säule ist dann in seiner Autonomie. Was hat er da genau verfügt? Und die Autonomie möchten wir jetzt gemeinsam durchsetzen, Sie sowieso und ich vielleicht als kleiner Ampelmann oder Ampelfrau. Und da genau anzusetzen und zu sagen, und da gehen wir jetzt an, diese Ansätze gehen wir jetzt gemeinsam durch. Das und das wollte der, das und das wollte der oder die nicht. Genau, das ist eine Patientenverfügung. Wollen Sie die mitbringen? Wollen wir das nochmal durchgehen? wenn, ich sage jetzt unter der Prämisse, wenn derjenige nicht mehr selbst seinen Wunsch äußern kann, kann er das noch? Ist das ein wunderbares Konzept? Sind wir in einem wunderbaren Modell? Können wir das gemeinsam durchbringen? Aber wie gesagt, da würde ich Sie ermutigen, und das ist meine Aufgabe, an Sie mein Wissen zu vermitteln oder mit Ihnen gemeinsam zu erörtern, was genau war der Wunsch. Immer von dem Betroffenen, immer von dem Betroffenen, in Anlehnung daran. Und darüber hinaus auch die Selbstbestimmung und Autonomie und den ganzheitlichen Ansatz bis zum Schluss durchzusetzen. Genau.
Mhm. Frau Weingart, wir nähern uns jetzt dem Ende unseres Gespräches. Sie haben jetzt wirklich ganz, ganz viel und tiefgreifend und sehr kompetent uns darüber berichtet, was das irgendwie alles bedeutet, was das auf sich hat, wenn es an diese, ja, an die letzte Reise, wie man manchmal so schön sagt, geht. Wie geht es Sabine Weingart? Haben Sie noch irgendwie Angst vorm Sterben oder wie geht es Ihnen damit, weil Sie so intensiv auch mit diesem Thema beschäftigt sind?
Mhm. Ja, ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Wenn ich in der Begleitung bin, bin ich ganz in der Begleitung und bin ganz dabei, und das möchte ich auch durchhalten. Für mich ist die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben etwas Wichtiges, etwas Wertvolles, und es kann sein, dass ich, wenn ich dann tatsächlich sterbe, eben auch um die Angst nicht drumherum kommen. Und das halte ich mir auch immer vor. Es kann sein, dass jeder von uns irgendwie doch ein wenig Angst hat, und auch ich. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, doch, die Auseinandersetzung für mich mit Tod und Sterben ist etwas Grundwertvolles und weckt in mir Potenziale. Ja, aber was letztendlich ist, das kann ich nicht sagen, und ich wage es mir auch gar nicht zu sagen, und steht mir vielleicht auch gar nicht zu. Wie ist es tatsächlich, wenn ich dann im Sterben liege? Habe ich einen Rest Angst? Was ich mir aber wünsche, ist, dass ich das bekomme, was ich gerne gegeben habe. Genau, im Sterbeprozess.
Mhm. Okay, dann bis hierher ganz, ganz herzlich auch für dieses offene Wort dazu, was ja auch für Sie genauso schwierig ist wie für uns alle anderen eben auch. Ne? Dann bedanken wir uns jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Sabine Weingart, Diplom Führungsmanagement und Kursleitung für die Palliativpflege. Und Frau Weingart, vielleicht haben Sie noch eine Internetseite für unsere Hörerinnen und Hörer, wo man sich schlau machen kann, wenn man sich jetzt angeregt fühlt von dem, worüber wir gesprochen haben.
Richtig. Da gibt es einmal die Internetseite der apphnordhessen.de, und jetzt müsste ich nochmal, weil auswendig weiß, also apphnordhessen.de, das ist in Kassel die Akademie für Palliativmedizin und Palliativcare, und es gibt die Seite www.palliativ-care-weingart, Wein wie der Wein und Gart mit DT am Ende.de. Da sind meine Zwillingsschwester und ich drauf, und da sind auch nochmal die ganzen Links, wo man sich über die APPH für einen Kurs anmelden kann, wenn Interesse besteht. Wir würden uns freuen, noch mehr auszubilden, denn darin liegt letztendlich unser ganzes Potenzial. Sterbebegleitung gut und mit der haltenden und helfenden Hand hinzubekommen.
Okay, Frau Weingart, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank. Und alles Gute für Sie und für diese wichtige Arbeit, die Sie mit Ihrem Team leisten.
Ich danke Ihnen, Herr Scharke, und auf Wiederhören.